Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die tschechische Regierung hat heute Morgen den Haushaltsentwurf für den Staatsetat des kommenden Jahres 2003 verabschiedet. Der Entwurf sieht ein Haushaltsdefizit von 111,3 Milliarden Kronen, ca. 3,7 Milliarden Euro vor. Damit wurde das ursprünglich geplante Defizit von 157,3 Milliarden Kronen, ca. 5,2 Milliarden Euro, insbesondere auf Drängen des liberalen Koalitionspartners Freiheitsunion DU um 46 Milliarden Kronen reduziert. Das Defizit kann sich jedoch noch erhöhen, da die Regierung beabsichtigt, infolge der im August verursachten Hochwasserschäden einen Kredit von 7,5 Milliarden Kronen bei der Europäischen Investitionsbank aufzunehmen. Dies gab der sozialdemokratische Finanzminister Bohuslav Sobotka heute vor Journalisten bekannt. Bereits gestern hatten sich die Spitzen aller Regierungsparteien auf den Budgetvorschlag der Regierung geeinigt. Die Haushaltsdebatte im Parlament soll am 7. November beginnen. Zufrieden und erfreut zeigten sich die tschechischen Spitzpolitiker in ihren ersten Reaktionen über das Ergebnis der Volksbefragung in Irland, wonach die Iren mit der unerwartet deutlichen Mehrheit von knapp 63% mit Ja für die geplante EU-Erweiterung votierten. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda sagte, es mache Mut, dass die irische Bevölkerung Solidarität mit dem Geist der EU gezeigt habe. Präsident Václav Havel ließ über seinen Pressesprecher ausrichten, dass er die Abstimmung am Samstag mit einer gewissen Spannung verfolgt habe, da sie eine besondere Bedeutung für die Beitrittsländer, darunter auch Tschechien, hatte. Weitere Reaktionen zum irischen Referendum hören Sie im Anschluss in unserem Tagesecho. Auf das im irischen Referendum geäußerte Ja zum sogenannten Nizza-Vertrag hat heute Morgen die Prager Börse mit zum Teil kräftigen Kursanstiegen reagiert. Der größten Nachfrage erfreute sich dabei die Aktie des tschechischen Bankhauses Komerční Banka, deren Kurs um 1,6% auf 1.015 Kronen gestiegen ist. Ebenso nach oben ging der Hauptindex PX50, dessen Wert kurz vor Mittag mit 433,5 Punkten registriert wurde, was einem Anstieg von 0,79% entspricht. Der Wechselkurs der tschechischen Werten dagegen ist nach seinem anfänglichen kräftigen Anstieg auf 30,25 Kronen für einen Euro inzwischen wieder auf 30,45 Kronen für einen Euro zurückgegangen. Zum Geschäftsabschluss am Freitag war die tschechische Währung noch mit 30,55 Kronen für einen Euro gehandelt worden. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Gerald Schubert.
Tagesecho. Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Was erwartet Sie im nun folgenden Tagesecho? In Irland ist am Sonntag eine wichtige Entscheidung gefallen, die auch für die Zukunft der Tschechischen Republik nicht ohne Auswirkungen bleiben wird. Die Reaktionen aus Prag zum irischen Ja zum Vertrag von Nizza werden in den nächsten Minuten natürlich ein Hauptthema bei uns sein. Und wir berichten über den Budgetentwurf für das Jahr 2003, den die tschechische Regierung am Montag früh abgesegnet hat. Das und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Bleiben Sie dran. Mit Freude und Optimismus ist in Tschechien der Ausgang des irischen Referendums vom vergangenen Wochenende aufgenommen worden, an dem sich 63% der Iren für den Vertrag von Nizza aussprachen und somit den Weg für die Erweiterung der Europäischen Union ebneten. Silja Schultheis fasst die Reaktionen zusammen.
Mit einer gewissen Anspannung habe Präsident Václav Havel die Volksabstimmung in Irland verfolgt, da diese nicht zuletzt für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik von besonderer Bedeutung sei, informierte Präsidentensprecher Ladislav Spacek. Dementsprechend froh sei der Präsident dann auch über den Ausgang des Referendums. Positive Reaktionen, verständlicherweise auch bei allen weiteren tschechischen Spitzenpolitikern, die sich bislang zum irischen Ja zu Nizza äußerten. Als Ausdruck des europäischen Solidaritätsgedankens und Beweis für die Lebendigkeit der europäischen Idee bezeichnete der tschechische Premier Wladimír Špidla am Sonntag den Ausgang des irischen Referendums und gratulierte seinem irischen Amtskollegen Bertie Ahern in einem Telegramm zu dem Ergebnis. Nach Meinung von Außenminister Cyril Svoboda sei durch die Volksabstimmung vom Samstag auch eine wichtige Befürchtung der EU-Gegner entkräftet worden.
Das irische Referendum hat klar gezeigt, dass die Grundlage der Europäischen Union der demokratische Entscheidungsprozess ist und die Union die Entscheidung eines kleinen Landes schätzt. Und diese demokratische Entscheidung beeinflusst die Entscheidung der gesamten Union. In diesem Sinne ist der irische Fall ein Beweis dafür, dass kleine Länder nicht plattgewalzt werden.
Als gute Nachricht bewerteten am Sonntag auch tschechische Abgeordnete quer durch die politische Landschaft das irische Ja zum Vertrag von Nizza. So sagte beispielsweise der Vizevorsitzende des Ausschusses für europäische Integration im Abgeordnetenhaus, Petr Nečas, mit dem Signal aus Dublin würden die Komplikationen um den EU-Beitritt Tschechiens verschwinden. Als letzte entscheidende Hürde auf dem Weg in die Union bewertete das irische Referendum gegenüber Radio Prag auch der Politologe Jiří Pehe.
Im Unterschied etwa zu Polen ist Tschechien eines der zwei oder drei Länder, für die es auf dem Weg in die Europäische Union keine ernsthaften Probleme gibt. Das einzige ernstere Hindernis ist das Kapitel über den Wirtschaftswettbewerb, das gegenwärtig von den Niederlanden blockiert wird. Aber ich denke, dass sich dieses Problem sehr schnell lösen wird. Und dann könnte Tschechien nur noch die negative Entscheidung seiner eigenen Bürger im kommenden Jahr im Wege stehen.
Um sich Anregungen einzuholen, wie die tschechische Regierung bei ihren Bürgern für das Ja-Wort zum EU-Beitritt werben kann, wird Premier Wladimir Spidler nach seinen eigenen Worten übrigens eine Expertenanalyse über die irische Regierungskampagne zum Referendum in Auftrag geben.
Der Beschluss des Staatshaushalts für ein ganzes Jahr gehört stets zu den heikelsten und umfassendsten Aufgaben, die im Laufe einer Legislaturperiode von der Regierung und letztlich von den Volksvertretern im Parlament gelöst werden müssen. Das tschechische Budget für das Jahr 2003 bedeutete aber für die hiesige politische Landschaft eine besondere Zerreißprobe. Und dies gleich aus zwei Gründen. Erstens hat die Hochwasserkatastrophe vom August ein großes Loch in der Staatskasse hinterlassen, das erst noch gestopft werden muss und dessen Nachwirkungen wohl noch lange spürbar sein werden. Und zweitens kann sich die regierende Mitte-Links-Koalition von Premier Wladimir Spidler im Parlament nur auf eine hauchdünne Mehrheit stützen. Die Abgeordnetenkammer hat 200 Sitze, auf die Regierungsparteien fallen dabei genau 101 Mandat. Bereits vor wenigen Wochen hatte eine Kombination aus beiden zum parlamentarischen Eklat geführt. Die sozialdemokratisch dominierte Regierung hatte dem Abgeordnetenhaus ein Hochwassersparpaket vorgelegt, das nicht nur aus den Reihen der Opposition als versteckte Steuerreform kritisiert wurde. Die Befürchtung, dass die Abstimmung im Parlament fehlschlagen würde, bewahrheitete sich. Die liberale Abgeordnete Hanna Marvanová, deren Freiheitsunion ebenfalls in der Regierung vertreten ist, stimmte gegen den Entwurf und löste damit eine veritable Regierungskrise aus, deren Wogen erst nach und nach und nur durch eher brüchige Zusagen seitens der Liberalen geglättet werden konnten. Vor diesem Hintergrund war eine stabile Regierungsübereinkunft im Rahmen des Budgetentwurfs nun besonders wichtig. Ein neuerliches Ausscheren einzelner Abgeordneter beim Beschluss des Staatshaushalts 2003 würde nämlich für die Regierung in ihrer derzeitigen Form vermutlich das Aus bedeuten. Nach 10 Debatten war es am Sonntagabend schließlich soweit. Die Vorsitzenden aller drei Regierungsparteien, also der Sozialdemokraten, der Christdemokraten und der Liberalen Freiheitsunion, verkündeten, eine Übereinkunft getroffen zu haben. Und der Kabinettsbeschluss von Montag früh machte es schließlich ganz offiziell. Vor allem auf Betreiben der Freiheitsunion ist man von dem ursprünglich veranschlagten Defizit von 157 Milliarden Kronen, also etwa 5,2 Milliarden Euro, abgekommen. Die neue Zahl hinter dem Minus: 111,3 Milliarden Kronen, etwa 3,7 Milliarden Euro. Wo hat man die Differenz von 46 Milliarden letztlich aufgetrieben? Einsparungen in allen Ressorts bringen mehr als 3,5 Milliarden, der Löwenanteil aber wird aus Umschichtungen in den Schulden der sogenannten Konsolidierungsagentur gewonnen. Deren Aufgabe ist es, langfristig jene Schulden abzudecken, die in den 90er Jahren im Zusammenhang mit manchen Privatisierungen entstanden sind. Finanzminister Bohuslav Sobotka erläuterte dabei, dass man die Begleichung jener Transformationsschulden nur auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe. Keinesfalls handle es sich aber um den Versuch, diese auf einen längeren Zeitraum über die nächsten Jahre hinaus zu vertagen, so Sobotka. Dies wird langfristig auch gar nicht möglich sein. Aber für die nun anstehende Budgetdebatte im Parlament, die am 7. November beginnen soll, stehen die Zeichen in der Regierung vorerst auf Einigkeit. Politiker, Intellektuelle und Wirtschaftsexperten aus der ganzen Welt haben sich am vergangenen Wochenende in Prag getroffen, um sich im Rahmen der Konferenz Forum 2000 auszutauschen. Zum ersten Mal wurde das Forum vor 6 Jahren auf Initiative von Präsident Václav Havel und zwar im Ausblick auf die im Jahr 2000 stattfindende Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank in der tschechischen Hauptstadt veranstaltet. Mehr dazu von Jitka Mladková.
Obwohl anders und vor allem in kleinerem Rahmen konzipiert als in den vergangenen Jahren, hat das Forum 2000 eröffnet am Freitag von Präsident Václav Havel traditionsgemäß aktuelle Themen der heutigen Welt aufgeworfen. Diesmal unter dem Zentralmotto Globalisierung genau formuliert, Brücken über die globalen Klüfte. Wie kontrovers die Globalisierung wahrgenommen bzw. reflektiert wird, wohl je nachdem auf welche Seite man jeweils steht, zeigte bereits die Plenardebatte am Samstag. Die Konferenzteilnehmer konnten sich jedoch trotz unterschiedlicher Positionen darauf einigen, dass es Sinn macht, miteinander zu reden. Den Tenor des guten Willens zum Gedankenaustausch brachte dann in seiner Abschlussrede der ehemalige südafrikanische Präsident Frederik Willem de Klerk auf den Punkt.
I don't want to deal with the substance of our discussions, but with the process. And I think
ich will nicht auf die Substanz unserer Diskussionen, sondern auf deren Verlauf eingehen. Allein die Tatsache, dass wir da sind und dass wir die Einladungen angenommen haben, trotz der Tatsache, dass viele von Ihnen dieser Konferenz sehr skeptisch entgegensahen, stellt eine positive Wende dar. Wenn wir nicht über Probleme beraten, mit denen sich die Welt konfrontiert sieht, werden sich diese weiter vertiefen.
Unter dem Hinweis auf den 11. September vergangenen Jahres, als, so de Klerk wörtlich, Verbrecher versteckt in Höhlen eines der ärmsten Länder der Welt, selbst amerikanische Spitzentechnologien leicht bewältigt hätten, sagte der ehemalige südafrikanische Präsident. Einer der Auswirkungen der Globalisierung sei auch die, dass Probleme der weit entfernten Orte Einfluss auch auf solche Orte haben, die wesentlich weniger Probleme haben. Aber diese müssen sich im Interesse des eigenen Volkes für die Lösung der Probleme der Armen einsetzen und helfen, den Krieg gegen die Armut zu gewinnen, sagte de Klerk. Als einen der Gründe, warum es nicht gelingt, den Krieg gegen die Armut zu gewinnen, bezeichneten viele Konferenzteilnehmer die Verschuldung der Länder der sogenannten Dritten Welt. Deren Rückzahlung werde nach Meinung von Vertretern dieser Länder dadurch kompliziert, dass sie von reichen Ländern im internationalen Handel diskriminiert würden. Der argentinische Politiker Mario Gaffiero formulierte die Forderung eines Teils der Konferenzteilnehmer, eine unabhängige Institution zu gründen, die die Rolle eines Schiedsrichters bei der Schuldrückzahlung armer Länder übernehmen würde. Er kritisierte auch den Internationalen Währungsfonds in Bezug auf den aktuellen Stand der argentinischen Wirtschaft. Seine Forderung unterstützte auch die aus Kenia stammende Aktivistin Nyoki Nyorogen Yehu.
The World Bank and the IMF are creditors who have continued to play the role of.
Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind Gläubiger, die aber gleichzeitig die Rolle des Richters und des Schuldenerpressers spielen. Benötigt wird aber ein unabhängiger Mechanismus, der den Ländern erlaubt, ohne Angst vor Sanktionierung zu sagen, wir können nicht mehr zahlen, wir haben bereits ausreichend gezahlt. Mit dem Hinweis auf die Informationen der UNO, nach denen 19.000 afrikanische Kinder täglich an heilbaren Krankheiten sterben, bestand Nyoki Nyorogen Yehu auf einer sofortigen Lösung dieser Situation. Auch in anderen Teilen der Welt müssen, wie sie sagte, viele Menschen sterben, denn deren Regierungen hätten kein Geld für ihre Rettung, da sie dem IWF und der Weltbank und anderen Gläubigerinstitutionen Schulden zurückzahlen müssen. Der Vizepräsident der Weltbank, Mats Karlsson, stellte hierzu eine Besserung in Aussicht, indem hochentwickelte Länder den Entwicklungsländern ihre Märkte öffnen. Die ersten bedeutenden Schritte seien bereits getan worden, wann die Öffnung in vollem Umfang eintrete, sagte Karlsson nicht. Ob Prag auch im nächsten Jahr, dann zum 7. Mal, zum Schauplatz des Gedankenaustausches bei einem Forum 2000 werden wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass dessen Initiator und Schirmherr, der tschechische Präsident Václav Havel, im kommenden Jahr nicht mehr im Amt ist.
In den Räumlichkeiten des Schulministeriums der Tschechischen Republik fand am Wochenende ein internationales Seminar statt, das hochbegabte Kinder und ihre Möglichkeiten, sich optimal zu entwickeln, zum Thema hatte. Unter den Teilnehmern befanden sich sogar Fachleute aus Israel. Ein Bericht von Katrin Sliva, es liest Silja Schultheiß.
Das dreitägige Seminar knüpfte mehr oder minder an eine ähnliche Veranstaltung an, die bereits vor einem Jahr in Prag stattfand. Allerdings mit dem Unterschied, dass diesmal praktische Aspekte im Vordergrund standen, während vor einem Jahr vor allem theoretische Aspekte der Begabtenförderung erörtert wurden. Veranstalter des Seminars ist das Institut für Kinder und Jugendliche unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Schule, Jugend und Sport. Zu den Themen, die am Samstag zur Sprache kamen, zählten unter anderem die Arbeit mit hochbegabten Kindern in Vorschulen und in Schulen sowie die Rolle der Eltern bei der Förderung ihrer Kinder. Auf dem Programm standen darüber hinaus Exkursionen zu Einrichtungen für Hochbegabte. Wir fragten den Leiter des Instituts für Kinder und Jugendliche, Otto Hoffmann, ob seit der Konferenz im Vorjahr Änderungen in puncto Begabtenförderung zu verzeichnen sind.
Um ehrlich zu sein, konnte sich innerhalb dieses einen Jahres nicht viel ändern. Es gibt zwar einen gewissen legislativen Rahmen für die begabten Kinder, aber wie in jedem anderen Bereich auch, hängt die Durchsetzung von einzelnen Menschen ab. Das heißt, dass dort, wo sich Leute finden, die sich engagieren und die weder Zeit noch Mühen scheuen, um sich für die Kinder einzusetzen, auch Erfolge verbucht werden können. Bislang ist es aber leider nicht gelungen, an den Fakultäten, an denen künftige Lehrer ausgebildet werden, aber auch im Rahmen der Ausbildung von Kinderpsychologen durchzusetzen, dass dort über die Möglichkeiten gesprochen wird, Talente tatsächlich so früh wie nur möglich zu erkennen.
Hoffmann fügte hinzu, dass die Hochbegabten etwa 9% der Bevölkerung ausmachen, aufgrund unzureichender Förderung sich dieser Anteil jedoch verringere. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel, aber auch Deutschland, sei man in dieser Hinsicht um einiges weiter. Das liege Hoffmann zufolge nicht zuletzt darin begründet, dass sich in anderen Staaten mehr Fachleute mit diesem Themenkomplex befassen. So gäbe es zum Beispiel in Frankreich eine ganze Abteilung im Ministerium, die sich ausschließlich mit Hochbegabten befasse. In der Tschechischen Republik hingegen gäbe es nicht einen spezialisierten Mitarbeiter. Und nicht zuletzt ließe die Aufklärung der Eltern zu wünschen übrig, die durchaus Informationen und Unterstützung benötigten.
Das war's für heute von unserem Tagesecho. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Wir dürfen Ihnen diesmal Herrn Magister Walter Perchet vorstellen, den neuen Leiter des Österreichischen Kulturforums in Prag und Kulturrat der österreichischen Botschaft in der Tschechischen Republik. Herr Perchet ist erst seit Anfang September in dieser Funktion tätig, aber dennoch ist er mit der Stadt persönlich schon längere Zeit verbunden. Über diese seine Beziehung zu Tschechien, über seinen persönlichen Werdegang und über die Tätigkeit des Österreichischen Kulturforums habe ich mit Walter Perchet das nun folgende Gespräch geführt, zu dem ich Ihnen viel Vergnügen wünsche. Herr Magister Perchet, Sie sind seit 1. September neuer Leiter des Österreichischen Kulturforums in Prag. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen kurz Ihren persönlichen Werdegang schildern? Welcher Weg hat Sie letztlich hierher nach Prag und in Ihre neue Funktion geführt?
Ja, nicht der übliche Weg, wo also die Leitung eines Kulturforums eine Station in der Laufbahn eines Karrierediplomaten ist, sondern ich bin relativ spät quer eingestiegen. Von der Ausbildung her bin ich Grafikdesigner und habe 25 Jahre lang sowohl als Grafikdesigner als auch als Journalist bei verschiedenen österreichischen Zeitungen gearbeitet. Und als rein privaten Zufall oder privatem Interesse habe ich seit 1968 Kontakte zur damaligen Tschechoslowakei, die privat begonnen haben und sich dann durch zwei Schienen in erster Linie wieder verbreitert haben. Das eine Schiene war das Puppentheater, die zweite Schiene die Volksmusik. Und ich habe dann, weil es mich immer geärgert hat, dass so viele Tschechen sehr gut Deutsch sprechen und ich überhaupt nicht Tschechisch, 1991 den Sommerkurs auf der Prager Karls-Universität belegt und mir eine Grundlage in Tschechisch erworben, die ich dann verbessert habe. Und vor 5 Jahren wurde dann für die Leitung des Kulturforums in Bratislava jemand gesucht und ich habe aufgezeigt. Nun, dann war ich 5 Jahre in Bratislava, habe dort das Kulturforum geleitet und als vor einem Jahr die Stelle in Prag ausgeschrieben wurde, habe ich mich dafür beworben, weil Prag ist sozusagen die Stätte meiner Sehnsucht immer gewesen. Und ich glaube auch, dass gerade in der momentanen Situation die Arbeit des Kulturforums eine besondere Wichtigkeit hat.
Können Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, damit wir genau wissen, wovon wir sprechen? Was sind ganz konkret die Aufgaben so eines Kulturinstituts oder im hiesigen Fall des Österreichischen Kulturforums in Prag?
Zunächst einmal bin ich nicht nur Leiter des Kulturforums, sondern auch Kulturrat der Botschaft. Das heißt, in dem Zusammenhang werde ich auch zu tun haben mit den Neuverhandlungen eines Kulturabkommens zwischen Österreich und der Tschechischen Republik. Das bestehende stammt noch aus vorrevolutionären Zeiten. Mit der Slowakei haben wir in den vergangenen Jahren ein neues ausgehandelt und auch hier sollte ein neues ausgehandelt werden. Das heißt also in dieser Eigenschaft alle diplomatischen Angelegenheiten zwischen den beiden Staaten, die die Kultur betreffen. Als Kulturforumsdirektor ist es meine Aufgabe, österreichische Kultur hier zu präsentieren, wobei wir darauf Wert legen, Schwergewicht zeitgenössische Kultur. Nachgefragt von tschechischer Seite ist natürlich auch sehr viel klassische Musik und so weiter, aber da sind wir der Meinung, das ist ohnehin bekannt, das läuft, das unterstützen wir eher in bescheidenem Umfang. Kultur präsentieren alleine sozusagen als Frontalveranstaltung wäre mir zu wenig. Fast immer versuche ich hier Künstler, Intellektuelle, Wissenschaftler beider Länder in möglichst engen Kontakt zu bringen, mit der Hoffnung, dass das dann eine Eigendynamik entwickelt, die sich auch fortsetzt, nachdem man den Kontakt hergestellt hat.
Sie haben vorher gesagt, dass es gerade jetzt wichtig ist, die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu vertiefen. Ich glaube, wir können das Kind auch beim Namen nennen. Die österreichisch-tschechischen Beziehungen sind zurzeit hauptsächlich, wenn auch nicht nur, durch das grenznahe Atomkraftwerk Temelin und auch durch die umstrittenen Teile der sogenannten Benesch-Dekrete belastet. Können Sie das aber ein bisschen für uns präzisieren? Gibt es irgendwelche konkreten Punkte, die Ihnen die Arbeit als Leiter des österreichischen Kulturforums jetzt schwieriger gemacht haben im Zuge dieser Konflikte, die ja zweifellos vorhanden sind? Gibt es vielleicht sogar konkrete Punkte, wo Sie sagen, naja, jetzt interessiert mich das ganz besonders, in eine bestimmte Richtung zu arbeiten? Oder wie beurteilen Sie Ihre Arbeit jetzt vor dem Hintergrund der momentanen Konflikte? Wie sieht das im konkreten Fall aus?
Also ich bin noch nicht allzu lange hier, aber bisher habe ich nichts davon bemerkt, dass unsere Arbeit dadurch erschwert wird. Im Gegenteil, also gerade die Leute, um die es hier geht, sowohl in Tschechien als auch in Österreich, wissen sehr gut, dass hier leider Gottes die gegenseitigen Beziehungen ein bisschen beschädigt worden sind, auf beiden Seiten zugunsten kurzfristiger tagespolitischer, innenpolitischer Erfolge oder vermeintlicher Erfolge. Und ich glaube, dass die Künstler und Intellektuellen fest entschlossen sind, sich von solchen Dingen nicht beirren zu lassen und eigentlich eher umso fester daran zu arbeiten, diesen gemeinsamen Kulturraum, der durch 50 Jahre lang voneinander abgeschnitten war, wieder zusammenzubringen. Und er ist dabei, wieder zusammenzuwachsen. Er war auch nie völlig getrennt, aber es ist nicht mehr die Normalität, die einmal geherrscht hat. Die muss erst langsam wieder sich einstellen. Aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg.
Sie haben vorher gesagt, dass Sie 5 Jahre lang in Bratislava waren. Bratislava ist ja auch eine Stadt, die zu Prag natürlich starke Beziehungen hat. Bratislava war immerhin die zweitwichtigste Stadt in der ehemaligen Tschechoslowakei. Können Sie, auch wenn Sie erst seit kurzer Zeit hier sind, einen Vergleich schon ziehen zwischen den beiden Städten? Was von Ihren Erfahrungen, die Sie in Bratislava gemacht haben, hilft Ihnen hier bei Ihrer Tätigkeit in Prag? Und was ist neu? Wo müssen Sie sich umgewöhnen? In welchen Bereichen ist vielleicht die Mentalität oder auch die organisatorische Struktur ganz anders?
Solche Vergleiche fallen leicht etwas unfair aus, weil man genötigt ist zu pauschalieren. Aber man kann schon ein paar Dinge festmachen. Das historische Verhältnis zwischen dem jungen Staat Slowakei und Österreich war immer ein bisschen ein anderes als das zwischen Tschechien und Österreich. Während doch seit der Schlacht am Weißen Berg die Tschechen sich von Österreich unterdrückt, bevormundet, breite Skala von Gefühlen empfunden haben, haben diese unangenehme Rolle im Falle der Slowaken die Ungarn gespielt. Ansonsten ist schon auch ein Unterschied zwischen meiner Arbeit dort und hier, dass halt die Slowakei, zumindest was die Kultur angeht, viel weniger Geld zur Verfügung hat für solche Dinge. Das heißt, der gute Wille, mit uns zusammenzuarbeiten, war fast immer vorhanden, aber es haben die Mittel sehr oft gefehlt. Also während hier haben wir doch Partner, die in wesentlich höherem Maße auch selber etwas beitragen können, sodass nicht die gesamte Last der Finanzierung auf mein schmales Budget fällt.
Vielleicht ganz zum Schluss noch kurz etwas Persönliches. Für wie lange Zeit ist der Leiter des Österreichischen Kulturforums in Prag bestellt? Wie ist Ihre persönliche Perspektive, was das betrifft, und fühlen Sie sich wohl in Prag?
Ich habe mich nach 5 Jahren Bratislava, das neben den Nachteilen auch die Vorteile des Lebens in einer kleinen Großstadt oder großen Kleinstadt hatte, ein bisschen vor dem Großstadtleben in Prag gefürchtet. Aber ich fühle mich wohl in Prag, bin bisher sehr gut aufgenommen worden. Konkret die Frage, ich habe jetzt einen Vertrag für 4 Jahre. 4 Jahre zunächst einmal nach oben offen verlängerbar.
Ich wünsche Ihnen für die weitere Tätigkeit alles Gute und danke für das Gespräch.
Sie hörten ein Gespräch mit Walter Perschet, dem neuen Leiter des Österreichischen Kulturforums in Prag. Und damit sind wir mit der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon auch wieder am Ende angelangt. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.